Ja, kann sich vielleicht noch jemand erinnern, worüber ich das letzte Mal gepredigt habe? Vielleicht die Überschrift? Bitte? Genau. Da war alter und neuer Wein. Ich denke mal, einige waren nicht dabei oder haben es nicht mitbekommen. Ich möchte nämlich an dieser letzten Predigt anknüpfen und weitermachen. Und dazu ist das, glaube ich, ganz gut, wenn ich vielleicht kurz die Predigt vom letzten Mal zusammenfasse, damit wir einfach nochmal auf dem aktuellen Stand sind und der Predigt weiter folgen können. Die Predigt hieß Alter und neuer Wein. Wir haben geschaut, damals Gott hat durch Mose dem Volk Israel Gebote und Gesetze gegeben, die 613 Gebote, so wie das Volk damals leben sollte, den Umgang untereinander, von Mensch zu Mensch, aber auch den Umgang von Mensch zu Gott. Und so haben sie dann gelebt, das Volk, und im Alten Testament lesen wir ganz oft die Geschichten. Es gab eine schöne Zeit, wo sie dem auch wirklich Folge geleistet haben, gut gelebt haben, aber dann gab es auch Täler, wo Gott Propheten schicken musste und das Volk wieder aufrütteln musste und wieder sie zurückbringen zu Gott, zu dem, was Gott gesagt hatte. Und dann, als die Zeit erfüllt war, haben wir gehört, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat. Wir haben geschaut, wie war damals das Volk Israel? Waren sie eher oben auf dem Berg, war es eher eine Blütezeit für das Volk? Oder waren sie einfach ganz weit weggerückt von dem, was Gott ihnen gesagt hat? Was hat Jesus damals auf dieser Erde vorgefunden? Und Jesus hat Folgendes vorgefunden. Wir haben angeschaut oder darüber nachgedacht, dass die Elite, also diese religiöse Führer des damaligen Volkes, sie haben zu den Geboten Gottes einfach noch ganz viele weitere Gebote hinzugefügt. Sie haben es vielleicht gut gemeint und haben gesagt, damit ja niemand diese Gebote übertritt, machen wir um diesen Zaun noch weitere Zäune, damit ja keiner zu nah dran kommt. Und so hat sich das über Jahrhunderte entwickelt, dass immer mehr Gebote da waren. Und Gott oder Jesus musste damals feststellen und diese Dinge einfach aufzeigen und aufklären. Und er hat damals dieses kritisiert und gesagt, ihr religiösen Führer, ihr legt den Leuten oder dem einfachen Volk so viele Lasten auf, die die Leute gar nicht tragen können. Sie mühen sich und plagen sich darunter ab, aber selber tut ihr keinen Finger krumm, um dieses auch zu tun, was ihr sagt. Ihr predigt Wasser und trinkt Wein. Und das hat Jesus getadelt, nicht einmal, ganz oft. Das hat natürlich den Menschen nicht gepasst. Und das war so radikal oder so anders, das, was Jesus gepredigt hat, oder sie waren so weit von dem abgekommen, so wie Gott es eigentlich gemeint hatte, dass selbst ein Johannes, der Täufer, dann, der eigentlich ein Wegbereiter Jesu war, sich fragen musste, bist du wirklich der Messias, auf den wir warten sollen? Weil das, was Jesus gesagt hat, so anders war zu dem, wie das ja damals verkündigt wurde oder das, was die Leute gelebt haben. Es hatte sich Heuchelei eingeschlichen, die Menschen haben, es war eine Erstarrung in Moral, viele moralischen Anweisungen, dadurch entstand Heuchelei, die Menschen konnten es nicht einhalten, man hat geheuchelt, die es besser konnten, die konnten damit angeben, wie gut und toll sie waren. Und es gab dann auch ausgeprägte Machtstrukturen, das heißt die Leute, die religiösen Führer waren, die haben gesagt, wo es lang geht, die saßen ganz oben, hatten es ganz gut, sich bequem gemacht. Und da gab es auch Leute, die einfach unter dieser Last sehr geächtzt haben. Und Jesus hat dieses aufgedeckt. Jesus konnte ganz leicht auch in dieser Liga, in dieser Champions League mitspielen, mit den Hohen, mit den Führungsleuten. Aber er hat es ganz bewusst nicht gemacht. Er hat diese Missstände aufgezeigt. Und sie haben gesagt, Jesus, warum machst du das so anders? Und dann haben wir zum Schluss eine Begebenheit angeschaut, auf die Frage hin, die Pharisäer Jesus gestellt haben. Jesus, warum machst du alles so anders? Unsere Jünger fasten, die Jünger von Johannes fasten, aber deine Jünger fasten nicht. Und Jesus hat dann in drei Bildern etwas versucht deutlich zu machen. Zum einen hatten wir das Bild von einer Hochzeit. Und er sagt, wenn eine Hochzeit stattfindet und der Bräutigam da ist, dann fasten die Gäste nicht. Dann sind die Gäste da, die lassen es sich richtig gut gehen. Dann denkt man nicht an Fasten. Das deutet er auf sein Kommen auf diese Erde. Er sagt einfach, gewisse Dinge sind jetzt außer Kraft gesetzt. Ihr braucht nicht mehr für den Messias fasten und beten. Er ist da. Das braucht jetzt kein Fasten, kein Beten. Der Bräutigam ist da. Die Hochzeit findet statt. Ein weiteres Bild, was er dann verwendet hat, er sagt, wenn man ein altes Kleid hat und dieses Kleid ist schon alt und wenn es dann Risse oder Löcher hat, und repariert werden muss, dann nimmt man nicht einfach ein Stückchen neues Stoff und flickt es auf das alte Kleid. Das alte Kleid, es wird nicht halten. Die Fasern oder die Nähte sind so porös, das wird nicht halten. Das macht keinen Sinn. Jesus deutet darauf hin, er sagt, ich will nicht jetzt dieses Judentum, diese Gesetze und moralischen Vorschriften mit etwas Neuem mischen und dann einmal in den Suppentopf rein, einmal gut durchrühren und mal gucken, was da Neues rauskommt. Jesus sagt, nein, ich will etwas ganz Neues. Entweder du nimmst das ganz alte Kleid oder das neue Kleid. Beides mischen geht nicht, sagt Jesus. Das dritte Bild, da gebraucht Jesus und sagt, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Damals hat man Wein in Schläuchen aufbewahrt aus Leder. Und wenn die Schläuche oder wenn die Schläuche alt waren, dieses Leder wurde porös. Wenn man neuen Wein nimmt, der ist ja noch im Werden, im Prozess, es gärt noch. Und Jesus nimmt ganz bewusst dieses Bild. Er sagt, wenn man jetzt neuen Wein in alte Schläuche füllen würde, dann würden es die alten Schläuche nicht aushalten. Sie werden undicht werden und dieser neue Wein würde verschüttet oder die Schläuche sind undicht, das taugt nicht. Für alten Wein kann man alte Schläuche nehmen, aber für neuen Wein nimmt man neue Schläuche. Und Jesus sagte ganz am Ende, nachdem er das gesagt hatte, wer aber den alten Wein hat, der sagt, der alte Wein ist mir lieber oder er ist milde, der will vom neuen Wein nichts wissen. Und Jesus sagt, ihr, die politischen Führer der damaligen Zeit, ihr habt es euch bequem gemacht, dieser alte Wein ist für euch gut, ihr habt es da gut, der macht euch nichts aus. Ihr habt es euch richtig bequem gemacht, aber das Volk ist echt. Viele Dinge, die Gott befohlen hatte, wurden damals außer Kraft gesetzt und Jesus sagt, ihr habt diesen alten Wein, für euch ist er gut, ihr habt es euch bequem gemacht, aber für die Menschen, denen ihr diese Last auferlegt habt, denen geht es nicht gut. Und deswegen haben auch viele Menschen oder gerade auch arme Leute, Menschen, denen es nicht gut ging, haben Jesus zugehört und haben diese Botschaft angenommen. Jesus hat ihnen etwas Neues gebracht. Jesus ist nicht gekommen, um einfach noch viel, viel mehr moralische Anweisungen zu bringen, um dieses nochmal extrem zu verschärfen, sondern Jesus ist gekommen, von dem neuen oder einen neuen Bund zu schaffen. Wir haben es heute gelesen, 1. Korinther Kapitel 11. Und ich wollte heute darauf eingehen, Jesus sagt oder hat zum Schluss gesagt, es gibt einen alten Wein und neuen Wein. Was ist neuer Wein? Und ich wollte einfach heute und so in den nächsten Predigten etwas darauf eingehen. Was ist neuer Wein? Das ist ja für uns auch ganz interessant. Was ist neuer Wein? Was meint Jesus damit? Wie schmeckt dieser Wein? Wie sieht er aus im Gegensatz zum alten Wein? Jesus sagt in seinem Missionsbefehl in Matthäus Kapitel 28, sagt er folgende Worte. Matthäus 28, ganz am Ende von Matthäus, sagt er, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was ist das? Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Was hat Jesus befohlen? Was hat Jesus gelehrt zu seinen Lebzeiten? Was hat er den Menschen vorgelebt? Was haben sie in Jesus gesehen? Das ist neuer Wein. Und das ist auch für uns, glaube ich, ganz wichtig, zu wissen, was ist dieser neue Wein? Denn wir leben ja auch in diesem neuen Wein, wenn ich das so sagen kann. Es ist, glaube ich, ganz gut für uns zu wissen, was war die Botschaft von Jesus? Und ich wollte das gerne dann so machen, einfach aufzeigen, was ist dieser neue Wein? Wir kennen das vielleicht in der Firma, so bei uns haben wir da so zum Beispiel so ein Organigramm. Ja, da ist ganz oben die Geschäftsleitung, dann hat man so Linien, dann hat man zum Beispiel ein Werk, vielleicht noch ein anderes Werk, dann hat dieses Werk vielleicht einen Betriebsleiter, da gibt es vielleicht noch Abteilungsleiter und so geht das nach unten bis zu den Mitarbeitern in der Produktion, sage ich mal. Und wir wollen einfach versuchen jetzt in den nächsten Predigten will ich einmal von unten versuchen, nach ganz oben hin zu arbeiten. Das heißt, von den Lehren, das, was Jesus gelehrt hat, was dieser neue Wein ist, dieses zusammenzufassen und zu schauen, hatte Jesus ein Prinzip? Was waren so die Gedanken von Jesus? Oder hat er einfach so aus dem Bauch heraus entschieden, was er jetzt tut, was er sagt? Oder gibt es da eine Struktur, die wir erkennen können, woraus Jesus oder woraus wir Jesu Handeln erkennen können. So zum Beispiel sagt Jesus oder wurde gefragt, was ist das größte oder höchste Gebot? Und Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben und Gott lieben. Das ist das Gesetz und die Propheten. Also zusammengefasst das Gesetz und die Propheten in den beiden. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. So wollen wir versuchen vielleicht in dem, was Jesus gelehrt hat, ein Prinzip zu entdecken und zu finden und woraus wir vielleicht einfach schauen können wir aus diesem Prinzip oder können wir auch vielleicht für uns so ethische Prinzipien herausfinden, wonach wir unser Leben gestalten können. Heute möchte ich einfach vielleicht so ein paar grundlegende Dinge noch sagen und dann vielleicht 4 Prinzipien aufzeigen, die nicht geeignet sind, die wir uns vielleicht nicht nehmen sollen, woraus wir vielleicht gewisse Dinge schließen oder unsere Entscheidungen daraus resultieren lassen. Es war eigentlich schon immer so, dass Menschen gesucht haben oder die sich die Frage gestellt haben, was ist richtig, was ist falsch, was gilt nicht, wie mache ich es besser oder wie soll ich es eben nicht machen, wie kann ich Gott gehorsam sein oder nicht. Und auch damals gab es schon, oder damals gab es ja so in diesem Sinne, wie wir es eigentlich so in dieser Neuzeit haben, gab es keine Atheisten, Menschen, die an nichts geglaubt haben, sondern damals haben alle Menschen an etwas geglaubt. Sie hatten ihre Götter, wir lesen das ganz oft im Alten Testament von Anfang an, sie haben etwas verehrt, an jemanden geglaubt. Und so gibt Religion eigentlich auf 2 ganz wichtige Fragen Antworten. Zum einen gibt Religion auf die Frage, was sollen wir glauben, eine Antwort. Und das zweite, worauf Religion eine Antwort gibt, ist, wie sollen wir handeln? Das erste, was sollen wir glauben, da haben wir dafür einen Begriff, das ist die Dogmatik. Und aus dieser Dogmatik heraus, oder die Dogmatik setzt sich aus verschiedenen Dogmen zusammen. Also verschiedene Lehren, verschiedene einzelnen Lehren. Und für das Wort, oder wie sollen wir handeln, dafür gibt es dieses Wort Ethik. Und Ethik setzt sich aus verschiedenen einzelnen moralischen Grundsätzen zusammen. Zum Beispiel ein Dogma oder dogmatische Fragen sind, was denken wir über die Göttlichkeit Jesu? Als Jesus auf dieser Erde war, war er Gott, war er Mensch, war er ein bisschen Gott, ein bisschen Mensch? Das ist eine dogmatische Frage. Und daraus hat man dann einen Grundsatz oder Glaubensgrundsatz formuliert. Oder was denken wir beim Abendmahl wie heute? Dieses Brot, wird es einfach verwandelt in den Leib Jesu? Oder ist es einfach ein Symbol, ein Bild auf den Tod Jesu Christi, dass sein Leib kaputt gemacht wurde? Ist das ein Symbol, ein Bild auf Jesus Christus hin? Oder an den Kreuzestod? Ist Jesus einfach nur ein Prophet gewesen? Oder war er Gottes Sohn, ist für uns Menschen gestorben? Oder was ist Gemeinde? Ist das einfach nur ein Bau, eine gute Organisation mit guten Menschen? Oder ist das der Leib Jesu Christi, wo wir Glieder, lebendige Steine sind, wie Willi gesagt hat? Das sind alles so dogmatische Fragen. Und dann gibt es, darauf gibt Religion eine Antwort. Oder auch auf das zweite, wie sollen wir handeln? Das heißt, diese Ethik. Ethische Fragen sind zum Beispiel, darf ich lügen? Oder, also Ethik fragt eher, darf ich? Darf ich töten? Wie sieht das aus? Darf ich Sexualität vor der Ehe haben? Und viele andere Fragen, das sind ethische Fragen. Und aus dieser Ethik heraus formuliert man einzelne moralische Anweisungen. Also Moral und Ethik oder Dogma, aus Dogmatik kommen dann einzelne Dogmen, also Glaubensgrundsätze, und aus der Ethik einzelne moralische Anweisungen oder moralische Grundsätze. Und von Anfang an war das so, im 4. Jahrhundert, als der Kaiser Konstantin sowas wie eine Bekehrung erlebt hat, dann wollte er gerne, dass diese Staatsreligion das Christentum wird. Und um einfach zu unterscheiden von den römischen Göttern, die man angebetet hat, oder auch von den griechischen Göttern, jetzt musste etwas mussten Glaubensgrundsätze formuliert werden. Da wurden verschiedene Konzilien abgehalten und man hat gesagt, ja, was sollen wir glauben? Was ist unsere Dogmatik? Wir müssen einzelne Dogmen erstellen, damit die Leute wissen, was sie glauben sollen. Wir müssen uns irgendwie unterscheiden von den anderen. Und so hat man dann einzelne Glaubensgrundsätze oder einige einzelne Dogmen herausgearbeitet. Und jeder, der daran geglaubt hat, der war Christ. Wer nicht daran geglaubt hat, der gehörte nicht dazu, war kein Christ und wurde manchmal ausgestoßen oder auch verfolgt oder sogar getötet, wenn man da nicht einfach mitgemacht hat. Aber was einfach damals in dieser Zeit zu kurz gekommen ist, das war die Frage nach Ethik, nach Moral. Man hat diese Dogmen formuliert, Grundsätze, woran man glaubt, aber wie man leben soll, das hat man den Menschen nicht gesagt oder nicht so, wie man es vielleicht sagen sollte. Und so verwunderte es auch nicht, dass dieser Kaiser Konstantin in seinem Leben gelebt hat, wie er wollte, und so zum Ende seines Lebens sich noch taufen ließ, damit er sich nicht vorher anständig benehmen musste. Wie gesagt, man hat diese Ethik kam damals zu kurz. Dann in der Reformation unter Martin Luther war das so, dass der Glaube wiederentdeckt wurde, der persönliche Glaube an Jesus Christus. Das ist nicht nur an einen Glaube an irgendwelche Glaubensgrundsätze, sondern dass man persönlich den Glauben an Jesus Christus haben kann und soll. Das ist der Gedanke Jesu gewesen. Das wurde entdeckt, aber auch hier kam die Ethik wieder etwas zu kurz. Und so hat man viele Glaubensgrundsätze formuliert, aber wie die Menschen leben sollten, das kam immer ein bisschen zu kurz. Und das geht eigentlich bis heute in unsere heutige Zeit hinein, dass wir uns ein bisschen schwer tun, vielleicht nicht mit Glaubensgrundsätzen, was wir glauben sollen. Das ist irgendwie so fest, das finden wir in der Bibel, aber so gewisse Punkte, wie wir handeln, wie wir leben sollen, das ist nicht immer ganz einfach zu formulieren und zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Zum Beispiel gibt es so Dinge, die ganz klar und deutlich sind. Zum Beispiel, wenn wir fragen, ja, wie sieht das aus mit Ehebrechen? Da blättern wir in der Bibel von Anfang an, da kommen wir in 2. Mose 20 ganz deutlich, in den 10 Geboten sagt Gott, du sollst nicht Ehebrechen. Also schwarz auf weiß, ganz klar, wir sind hier sprachfähig und sagen, so steht es geschrieben, eindeutig. Aber wie sieht es zum Beispiel aus bei der Frage der Scheidung? Mose hat geboten, man darf sich scheiden lassen. Jesus sagt, ihr sollt euch nicht scheiden lassen. Was zählt? Was gilt? Das, was weiter vorne steht? Das, was weiter hinten steht? Das, wofür sich die Mehrheit entscheidet? Oder darf jeder wählen, wie es richtig ist? Also da gibt es auch Fragen, gewisse Fragen in der Bibel, die dann nicht mehr so eindeutig sind. Was gilt, was gilt nicht? Oder was sagt die Bibel zum Beispiel über Rauchen? Ja, nach den 10 Geboten, da steht, der Berg rauchte. Aber das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt das richtige Rauchen. Was sagt die Bibel zu Spielcasinos oder zu Haschischkonsum? Was sagt die Bibel zu Gentechnik oder künstliche Befruchtung? Was sagt die Bibel zu Organspende, zu Blutspende oder zu Ballerspielen? Und viele andere Dinge, die wir heute, mit denen wir konfrontiert sind, da schweigt die Bibel zu. Vielleicht würden wir uns manchmal wünschen, dass einfach auf diese Fragen die Bibel auch ganz konkret Antworten geben würde, so unmissverständlich, ganz klar, ohne Spielraum für Auslegung. Aber so ist das nicht. Und Jesus ist auch nicht damals auf diese Erde gekommen und hat einfach noch viele, viele weitere moralischen Anweisungen gebracht, damit wir vielleicht auch diese vielleicht auf unsere heutige Zeit anwenden können. Auch das Judentum damals mit den vielen Anweisungen und Geboten ist uns heute auch keine große Hilfe darin, denn damals gab es viele Gebote und Anweisungen. Für die damalige Zeit war das ja auch in Ordnung, das war ja von Gott gegeben. Die 613 Gebote, und damals hat man zum Beispiel allein zum Sabbatgebot weitere 1521 weitere Gebote verfasst, damit man ja nichts falsch macht. Aber auch diese ganzen Gebote haben letztlich nicht dazu geführt, dass man vielleicht wirklich von Herzen gehorsam ist. Moralisches Leben oder Leben nach moralischen Anweisungen ist einfacher, als nach Ethik zu leben oder nach ethischen Prinzipien. Wenn etwas ganz klar und deutlich in der Bibel steht, du sollst nicht töten, da kann Willi oder ein anderer kommen und uns sagen, so steht es geschrieben, du hast getötet, das ist verkehrt, da steht es schwarz auf weiß. Aber wenn es Dinge sind, die nicht ganz klar und deutlich in der Bibel stehen, wie gehen wir da vor? Da tun wir uns nicht so einfach, dieses zu formulieren und aufzuzeigen. Ethik ist wenn man jetzt ethische Prinzipien erarbeitet und danach leben will, das ist ein riskanter Weg. Aber dieser Weg, er führt zu Herzensgehorsam. Jesus will auch, dass wir mündig werden, dass wir erwachsen werden im Glauben, dass wir eigene Entscheidungen treffen können, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Bei den Kindern machen wir das ja eigentlich auch so, wenn die Kinder klein sind, dann geben wir ihnen gewisse Regeln mit auf den Weg. Und die Kinder halten sich daran, wir versuchen sie zu erziehen, aber wir wollen sie ja dahingehend erziehen, dass sie irgendwann groß sind, vielleicht selber Kinder haben und auch ihre Kinder wieder erziehen können, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen wollen. Und das will auch Jesus, dass wir erwachsen werden im Glauben, dass wir einfach schauen, was waren so die ethischen Prinzipien, was waren die großen Gedanken von Jesus, woraus er sein Handeln, seine Handlungen vollzogen hat. Was hat ihn bewegt? Was waren seine Motive? Dass wir gute Entscheidungen treffen wollen. Und jetzt am Ende wollte ich einfach nochmal vier vielleicht schlechte Prinzipien oder vier schlechte ethischen Grundsätze aufzeigen, wonach wir unser Handeln vielleicht nicht richten sollten. Vielleicht könnte jemand sagen, okay, ein großes ethisches Prinzip für mich wäre, macht es mir Spaß. Das, was mir Spaß macht, das wird schon richtig sein, weil Gott will ja, dass es mir gut geht. Das, was mir Spaß macht, das mache ich. Das wird wahrscheinlich so im Sinne Jesu sein. Gott will ja, dass es mir gut geht. Es macht sicherlich Spaß, sich vielleicht in einer Bar volllaufen zu lassen. Oder es macht vielleicht auch Spaß, seinen vielleicht sexuellen Trieben einfach freien Lauf zu lassen. Es hat damals den Menschen vielleicht Spaß gemacht, Sklaven zu haben, die für sie gearbeitet haben. Dass man nicht sich anstrengen musste. Vielleicht hat sich auch deswegen die Sklaverei so lange gehalten, weil es den Leuten Spaß gemacht hat. Das war ja natürlich bequem, wenn man nicht alles selber machen musste, weil man andere dafür hatte. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, es macht keinen Spaß, sich mit seinen Feinden zu versöhnen. Es macht keinen Spaß, auf Rache zu verzichten. Es macht keinen Spaß, sich übervorteilen zu lassen. Gehorsam Gott gegenüber ist immer eine anstrengende Sache. Es ist nie etwas Leichtes. Wenn wir Gott gehorsam sein wollen, wenn wir so leben, wie Jesus es gelebt hat oder wie Jesus es vorgezeigt hat, Gehorsam ist immer anstrengend. Wenn wir gehorsam sein wollen, dann entscheiden wir uns für Gott und ganz oft gegen uns selber, gegen unsere eigenen Wünsche, gegen das, was wir vielleicht in dem Augenblick wollen. Nachfolge hat immer was mit Selbstverleugnung zu tun. Gehorsam kann uns anstrengen. Gehorsam sein, es fordert uns heraus. Gehorsam sein, es ist manchmal ganz schön schmerzlich. Und gehorsam sein kann manchmal ganz schön viel kosten, ja sogar das Leben. Gott will doch, dass es mir gut geht. Aber trotzdem können wir, glaube ich, hieraus nicht ein ethisches Prinzip nehmen und sagen, was mir Spaß macht, das wird schon richtig sein und gut sein. Ich glaube, das ist ein schlechtes Prinzip. Was mir Spaß macht, das ist richtig, danach handle ich. Ein zweites falsches Prinzip ist, machen es alle so. Erlaubt oder gut ist und richtig ist, ist das, was alle so machen. Die Mehrheit macht es doch so. Vielleicht in der Welt machen das viele Menschen so, die Gesellschaft macht es so, ja vielleicht sogar in vielen anderen Gemeinden machen die es so. Deswegen mache ich es auch so. Deswegen schummel ich ein bisschen, bin ich hier ein bisschen unehrlich, schaue ich hier nicht so genau hin, drücke ich hier mein Auge zu und viele andere Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt alle nennen möchte, könnten wir sagen, ja, vielleicht machen es andere auch so. Aber die biblische Ethik oder das, was Jesus gelehrt und gesagt hat, sie ist nicht mehrheitsfähig. Nicht die Mehrheit ist Jesus nachgelaufen, sondern eigentlich eher die Minderheit. Da, wo Jesus die Menschen gespeist hat, da, wo es den Menschen richtig gut ging, da, wo sie wirklich da was davon hatten, da waren auf einmal viele Menschen da. Aber da, wo Jesus das gepredigt hat, worauf es wirklich ankommt, manchmal war die Rede von Jesu oder die Worte Jesu waren ganz schön hart. Da lesen wir, dass viele ihn verlassen haben. Und Jesus sagt auch zu den Restlichen, die noch da waren, wollt ihr nicht auch gehen? Also die Ethik oder die Lehre von Jesu, sie wird nie mehrheitsfähig sein. Wir werden immer gegen den Strom und nicht mit dem Strom schwimmen müssen. Vielleicht können wir unser Gewissen damit beruhigen. Ja, andere machen es auch so, deswegen wird das doch nicht so sehr verkehrt sein. Viele Christen machen so oder andere Christen machen es auch so. Aber der Weg, den Jesus gelehrt hat, ist und bleibt immer noch der schmale Weg. Und Jesus sagt, und wenige sind es, die auf ihm gehen oder wenige sind es, die ihn finden. Auch dieses zweite Prinzip, machen es alle so oder weil alle es so machen, wird das nicht so verkehrt sein. Deswegen mache ich es einfach so. Alle machen es doch so, sogar vielleicht Christen aus anderen Gemeinden. Ein drittes, vielleicht falsches Prinzip, das hört sich dann schon so ein bisschen vielleicht frömmer an oder besser an, ist, wie hat man es früher gemacht? So wie man es früher gemacht hat, das muss doch richtig gewesen sein. Wir wollen doch gegen den Strom schwimmen, indem wir es so machen, wie man es früher gemacht hat. Deswegen hat sich die Sklaverei so lange gehalten, weil man es so gemacht hat, wie man es früher gemacht hat. Der Vater hatte schon Sklaven. Und der Urgroßvater hatte Sklaven, vielleicht hatte der Pastor aus der Gemeinde schon Sklaven gehabt, alle in der Gemeinde hatten Sklaven, deswegen machen wir es so wie früher. Und trotzdem heißt es nicht, dass es richtig ist. Und wir sehen auch, dass wir das bei uns in der Gemeinde nicht unbedingt so handhaben, sonst hätten wir statt dem E-Piano heute vielleicht eine Orgel stehen, dann hätten wir vielleicht eine akustische Gitarre statt eine elektronisch verstärkte Gitarre. Ich kann mich noch daran erinnern, wo die Zeit kam, wo die PCs so für alle Menschen zugänglich waren, wo die ein bisschen billiger wurden, und dann hat man auch so ein bisschen gesagt, oh, PCs, das ist so ein heikles Thema, obwohl die dann damals ganz einfach waren. Aber heutzutage reden wir nicht mehr über PCs. Man hat iPads, man hat Netbooks, Notebooks und nicht mal das braucht man heute. Man macht das heute alles mit dem Smartphone. Das alles hätten wir vielleicht nicht unbedingt, wenn wir vielleicht immer nur nach dem Prinzip handeln würden, wir machen es so wie früher, was nicht immer falsch sein muss. Aber jetzt hier raus zu entnehmen und sagen, wir machen es einfach so wie früher, das wird doch richtig sein. Nein, wenn man so teilweise denkt oder nur so denkt, das spiegelt ganz oft einfach nur unsere Gewohnheit wider, so wie wir es gewohnt sind. Oder manchmal auch einfach unsere Ängstlichkeit vor etwas Neuem. Und wir finden eine Begebenheit in der Bibel, wo Jesus aufgezeigt, oder was hat Jesus dazu gesagt, wo andere gesagt haben, lass uns das machen wie früher. Lass uns das mal lesen aus Lukas Kapitel 9. Lukas Kapitel 9, Verse 51, ab 51. Lukas 9, ab 51. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Also Jesus wollte von Galiläa nach Jerusalem, und da musste er durch Samarien. Das war der kürzeste Weg, sonst muss man einen großen Umweg machen. Und weil die Juden nicht gut auf die Samariter zu sprechen waren, haben viele einfach diesen Umweg in Kauf genommen, um ja nicht durch Samarien durchgehen zu müssen. Aber Jesus sagt, nein, ich will durch Samarien durch. Und da es eine längere Reise war, lesen wir weiter. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie, Herr, lass uns das machen wie früher. Das steht hierzu nicht. Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Herr, wenn du willst, dann machen wir das wie früher. Was war denn früher passiert? Als Elia, der Mann Gottes, zu dem König Ahasia gesagt hat, oder dieser König Ahasia, er war krank, er ist gestürzt, und dann ließ er seine Diener in eine andere Stadt, nach Ekron, gehen und sagen, befragt die Götter dort, ob ich wieder gesund werde. Und Elia hat das mitbekommen, er geht und sagt zu diesen Dienern, sagt dem König, gibt es denn keinen Gott hier bei uns? Warum lässt du deine Diener zu fremden Göttern gehen und sie befragen? Und weil du das getan hast, sollst du nicht gesund werden. Und diese Diener kommen dahin zu dem König und berichten ihm das. Und er fragt ihn, sah dieser Mann so und so aus? Ja. Und dieser Mann ist Elia. Geht hin und bringt mir diesen Mann her. Und jetzt kommt dieser ein Hauptmann mit 50 Soldaten zu Elia. Elia sitzt auf dem Berg und er sieht diese Menschen kommen. Und dieser Hauptmann sagt zu Elia, ey du Mann Gottes, komm mal schnell da runter vom Berg. Du musst sofort zum König. Und Elia sagt, bin ich ein Mann Gottes, so falle Feuer vom Himmel und fresse euch alle. Und dann kam Feuer vom Himmel und alle Menschen oder alle diese 50 Soldaten mit diesem Hauptmann sind gestorben. Das Ganze ereignete sich zweimal. Hier war Elia ein Prophet, der geschmäht wurde oder der so behandelt wurde. Aber hier ist es der Sohn Gottes. Und die Jünger schlagen oder Jakobus und Johannes sagen so, Jesus, lass uns das wie früher machen. Lass uns das wie früher machen, wie bei Elia. Sag ein Wort, und da kommt Feuer vom Himmel und ganz Samarien wird ausgelöscht. Da hatten die Jungs richtig Spaß dran. Aber was sagt Jesus? Jesus wandte sich um und wies sie zurecht und sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Jesus sagt nicht, Mensch, ihr habt eine super Idee. Das, was ihr heute in eurer stillen Zeit gelesen habt, das können wir jetzt richtig gut anwenden. Jesus sagt auch nicht, ja gut, okay, wir wollen jetzt nicht so ein großes Tamtam hier machen. Ne? Ich bin sowieso, die anderen Menschen sind sowieso nicht auf mich, so gut auf mich zu sprechen. Und wenn wir das jetzt noch so machen, das wird zu viel Ärger geben. Aber sonst grundsätzlich eine gute Idee. Nein, Jesus kritisiert sie und sagt, wisst ihr nicht, welchen Geisteskinder ihr seid? Also damit zeigt Jesus eigentlich auf, dass was damals war, wenn wir es jetzt so machen würden wie früher, das ist nicht unbedingt richtig. Das ist nicht richtig. Nur weil es damals einmal Gottes Wille ist, können wir nicht einfach ableiten, einmal Gottes Wille, immer Gottes Wille. Also auch diese Begebenheit zeigt uns, nur weil es früher so war, können wir jetzt nicht daraus ein großes ethisches Prinzip für uns ableiten und sagen, wir machen es immer so wie früher. Obwohl es nicht immer verkehrt sein muss, das will ich auch ganz deutlich sagen. Aber da müssen wir auch aufpassen, vielleicht hier dieses nicht irgendwie überbewerten oder einfach nicht nur darauf bauen, wir machen es so wie früher, das wird dann schon richtig sein. Jesus zeigt hier ganz deutlich auf, wenn wir es wie früher machen würden, das würde dann in diesem Fall gründlich in die Hose gehen. Das wollte Jesus nicht. Ein viertes und letztes falsches Prinzip ist, jemand sagt, okay, ich sage, stimmt es für mich persönlich? Wenn ich das für mich persönlich oder wenn ich das mit mir, mit meinem Gewissen vereinbaren kann, das ist für mich so ein großes ethisches Prinzip, wo ich sagen kann, okay, ich treffe die Entscheidung aus diesem Grund, weil ich das für mich persönlich vereinbaren kann. Für mich persönlich stimmt es so. Ist das ein richtiges Prinzip, wenn es nur für mich persönlich gilt? Wie sieht das aus? Bin ich nur für mein persönliches Leben verantwortlich oder bin ich nicht vielleicht auch Teil eines Ganzen? Bin ich nicht als lebendiger Stein in einer Gemeinde? Bin ich nicht hier ein Teil eines Ganzen? Geht mein persönliches oder mein Privatleben niemanden in der Gemeinde etwas an? Darf mir niemand in meine Karten schauen? Das, was ich zu Hause oder privat tue, das geht niemanden etwas an. Das ist privat und das ist Gemeinde. Ist das richtig? Ist das ein gutes ethisches Prinzip? Nein, wir sehen, dass es nicht so ist. In der ersten Gemeinde sehen wir nicht, dass es so war. Aber auch so ist das ein falsches Prinzip. Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte, Kapitel 24, Vers 16, Apostelgeschichte 24, Vers 16 sagt Paulus von sich, darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Er sagt, ich will ein gutes Gewissen haben vor Gott und den Menschen. Jeder darf mir in die Karten schauen. Ich will alle Zeit bereit sein, Rechenschaft geben zu können. Ich will nicht irgendwie ein Doppelleben führen. Das ist Privatsache, das ist mein persönliches Leben, das ist Gemeinde. Ich will es nicht trennen. Paulus sagt, ich will alle Zeit ein gutes Gewissen haben. Ich will jederzeit vor jedem Rechenschaft geben können über mein Leben. Ich will mir in die Karten schauen lassen. In Römer finden wir eine ganz interessante Begebenheit. Römer Kapitel 14. Römer Kapitel 14, die Verse 2 und 3 zunächst. Da geht es um das Essen von Fleisch. Es war Götzenopferfleisch, das heißt Fleisch, was vorher den Götzen geopfert wurde. Und dann, was dann übrig blieb, dann hat man auf dem Markt verkauft. Und dann sagt uns der Römerbrief, Kapitel 14, Vers 2 und 3 folgende Worte. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Also zunächst einmal diese beiden Verse, wenn wir sie so lesen, da sagt Paulus hier, also wer kein Fleisch isst, verachte nicht den, der Fleisch isst. Und wer dieses Götzenopferfleisch isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Also ist das nicht eigentlich das, was ich hier gesagt habe, es stimmt für mich persönlich so, deswegen mache ich das. Aber hier endet dieser Text nicht. Und Paulus sagt dann weiter in Vers 15, wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Also Paulus sagt, erstmal gilt dieses Prinzip. Das ist ja auch erstmal in Ordnung so. Wenn du isst, kannst du machen. Wenn du nicht isst, verachte den nicht, der nicht isst. Das ist so dein persönliches Prinzip. Aber es gibt ein anderes Prinzip, das diesem Prinzip übergeordnet ist. Und er sagt, wenn durch dein persönliches vielleicht Prinzip oder durch deine persönliche Ethik, sage ich mal, du andere in Gefahr begibst oder wenn dein Bruder daran Anstoß nimmt, mit dem du in einer Gemeinde bist oder der dein Bruder ist, dann tu es besser nicht. Denn dann handelst du nicht nach der Liebe, wie es hier heißt. Ich lese noch einmal Vers 15. Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Also wenn es darauf ankommt, sagt Paulus, dann mach es besser nicht, um einfach deinen Bruder damit nicht zu schädigen oder ihn nicht irgendwie in Zwanken zu bringen. Nimm Rücksicht aufeinander. Nimm lieber Rücksicht aufeinander, als vielleicht dein Recht, das du vielleicht auch wirklich persönlich hast, als dein Recht hier durchzusetzen. Also dieses Gemeinschaftliche oder dieses Miteinander ist dem Persönlichen untergeordnet. Das sagt Paulus hier. Also deswegen einfach dieses Virtu-Prinzip einfach sagen, okay, es stimmt für mich persönlich so, deswegen tue ich das so, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Das ist auch ein falsches Prinzip, das wir so nicht praktizieren sollen. Und bei dem nächsten Mal will ich einfach auch vielleicht, oder will ich richtige Prinzipien, die wir aus dem Leben Jesu so ableiten können, wonach wir uns auch selber orientieren können, aufzeigen, die mir persönlich sehr geholfen haben. Und ich wünsche und hoffe auch euch persönlich noch einmal zum Schluss diese vier Prinzipien, die nicht gut sind oder die wir uns vielleicht nicht aneignen sollten. Macht es mir Spaß, das erste Prinzip, das verkehrt ist, oder machen es alle so? Oder wie hat man es früher gemacht? Oder stimmt es für mich persönlich? Wie gesagt, heute vielleicht so ein paar einleitende Worte und nächstes Mal kommen wir auf den neuen Wein, das, was Jesus gesagt hat, was wir daraus so entnehmen und ableiten können. Amen.